Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese uns eine Geschichte vor zu Barnabas, ein bewährter Mann. Barnabas ist den meisten bekannt oder nicht ganz so bekannt, das weiß ich nicht so ganz genau, aber wir wollen mal genauer hinschauen heute und uns mit diesem Mann beschäftigen. Und dazu lese ich uns aus der Apostelgeschichte einige Verse und wir stehen auf vor Gottes Wort. Apostelgeschichte 4, 9 und 11. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wie viel ihre Waren, die da Äcker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Gutes und legten es zu der Apostel Füßen. Und man gab einem jeglichen, je nachdem einer in Not war. Josef aber, von den Aposteln genannt mit dem Zunamen Barnabas, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu der Apostel Füßen. Es kam auch diese Kunde von ihnen vor die Ohren der Gemeinde zu Jerusalem und sie sandten Barnabas nach Antiochien. Als dieser hingekommen war und sah die Gnade Gottes, wurde er froh und ermahnte sie alle, dass sie mit festem Herzen bleiben sollten, denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es ward ein großes Volk dem Herrn zugetan. Barnabas aber zog aus, nach Tarsus Saulus zu suchen. Und als ihn fand, führte er ihn nach Antiochien. Und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volks. Und es wurden die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt. Und nun bitten wir dich, Herr, sprich du bitte jetzt selbst zu uns. Tu du den Himmel auf und lass dein göttliches Wort hier in unser menschliches Dasein hineinfahren. So sprich du nun selbst. Amen. Liebe Gemeinde, hätte Barnabas das geahnt, wäre Pfingsten vielleicht gar nicht von Zypern nach Jerusalem gezogen. Denn das hatte er sich doch nicht träumen lassen, eine Predigt zu hören, zum Glauben an Jesus zu kommen. Er, ein Levit, aus dem Stamm also, aus dem die Priester in Israel hervorgingen. Und dann auf einmal ein ganz anderes Leben zu führen, ein Christ zu werden. Sein Acker hat er verschenkt, seine Altersversicherung. Missionar ist er geworden und kreuz und quer durch die Welt und unter Gefahren und Strapazen hin und her gezogen für Jesus Christus. So kann es gehen, wenn man unverhofft mit Jesus zusammenkommt. Ich habe mir auch nicht träumen lassen, dass ich hier irgendwann einmal auf der Kanzel in Martini stehen würde, dass ich Pastor werden würde. Da war ich 15. Zahnarzt sollte es sein. Ja, Zahnarzt, ne? Tja, aber, da fuhr ich mit auf eine Freizeit und ahnte nicht, was kommen würde und Gott hat mich erwischt. Alle meine eigenen Pläne gingen die Weser hinunter. Und so manche hatte es sich auch nicht träumen lassen, als er sich endlich mal wieder in die Kirche bequemte oder in eine Bibelstunde oder zu einer Evangelisation, dass Gott mit ihm reden und sein Leben auf den Kopf stellen würde. Da macht sich ein Professor an die Arbeit, um zu beweisen, dass Jesus nie gelebt hat. Dazu musste er erst einmal das Neue Testament lesen. Und auf einmal sprach dieser Jesus durch das Neue Testament zu ihm. Am Ende der Geschichte wollte der Professor das nicht alles wegschmeißen, was er erforscht hatte, nachdem er nun Christ geworden war, alle seine Ergebnisse, die er zusammengetragen hatte. Und deshalb macht er ein Buch daraus, Ben-Hur. Kennen die meisten wahrscheinlich, haben die Verfilmung gesehen, Ben-Hur. Also, soll ich auch von denen reden, mit denen Gott auch gesprochen hat, aber die sich nicht hören und die sich nicht verändern lassen wollen? Und das sind ja wahrlich nicht wenige. Vielleicht stopft sich der eine oder der andere gerade in diesem Augenblick Oropax in seine geistlichen Ohren. Es ist keins da. Das macht nichts. Der Teufel ist erfinderisch. Er macht aus den unwesentlichsten Dingen hervorragende, die Ohren verstopfende Dinge. Ihm genügen zum Nichthören und zur Ablenkung die Haare deines Vordermannes oder seine Glatze. Und warum der Pastor sein Bart so trägt und nicht anders. Oder was es gleich zu essen gibt. Und ob du mit Heini noch einen Plausch machen kannst hinterher. Was die Kirche wohl so an Heizkosten verschlingt. Eine Menge. Ja, woran denkst du jetzt gerade? Gott will mit dir sprechen. So dass du glauben kannst und sich dein Glaube bewährt. Dein Glaube mit Hand und Fuß. Das ist der erste Punkt. Barnabas war ein bewährter Mann. Ein bewährter Mann. Was ist ein bewährter Mann? Oder besser, wer ist ein bewährter Mann? Nach unserem Verständnis ist das einer mit mindestens 3 Doktoren, 5 Professorentiteln, Vorstandsmitglied in der Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied in 3 ausländischen internationalen wissenschaftlichen Gesellschaften, Autor verschiedener namhafter Werke. Das ist ein bewährter Mann. Oder Frau Elsa Meyer, 42 Jahre als Schwester, aufopferungsvoll tätig, immer nur für die Kranken da. Eine bewährte Frau. Oder ein Dorfschulmeister hat sich verdient gemacht um das neue Schulhaus, um den Männergesangverein, um den Kirchenchor. Ein bewährter Mann. Die Bibel geht da ganz anders vor. Du musst nicht erst 31 Jahre Kinder unterrichtet haben oder sich irgendwo tätig gezeigt haben, sondern die Bibel sieht das aus einer ganz anderen Perspektive. Er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glauben. Die Bewährung zeigt sich nach der Bibel darin, ob einer in die Lebensgemeinschaft mit Christus eingetreten ist und darin bleibt. Nochmal, das ist das wichtige Punkt jetzt. Ob einer in die Lebensgemeinschaft mit Christus eingetreten ist und darin bleibt. Bleibt, habe ich mir unterstrichen hier. Das ist die Bewährung. Das ist das einzig Entscheidende. Ja, lebst du in der Gemeinschaft mit Christus, dann bist du ein bewährter Mann oder eine bewährte Frau. Woran zeigt sich das bei dir? Bei Barnabas zeigt sich das dreierlei. Er half mit seinem Eigentum. Das ist der erste Unterpunkt. Es ist immer noch unter Römisch 1 Barnabas ein bewährter Mann. Der erste Unterpunkt heißt, er half mit seinem Eigentum. Und das ist ja bekannt, dass die Urgemeinde, eine dynamische Gemeinde in Jerusalem, erfüllt vom Heiligen Geist, von der Liebe geprägt war. Die Gläubigen hatten alles gemein miteinander. Und auch was das Eigentum anging, erlegte sich keiner eine besondere Zurückhaltung auf, wenn einer in Not war. Aber wenn wir hören, es war alles gemein, dann denken wir gleich an Kommunen, Wohngemeinschaften, wo sie alles gemeinsam haben und wo dann jeder mit jedem schläft. So ist das hier nicht gemeint. Barnabas war ein Musterbeispiel dieser Urgemeinde. Er trägt seinen Teil dazu bei, dass in der Gemeinde Leben und in ihr alles gemeinsam ist. Was dort damals geschah in Jerusalem, aus der Liebe heraus, Liebe, niemanden in Not zu lassen und deshalb zu teilen, auch Privateigentum mit einzubringen, das wollen heute kommunistische Systeme mit Gewalt erzwingen. Kein Wunder, dass das nicht geht. Barnabas gab seinen Acker aus Dank dafür, was Christus mit ihm gemacht hat. Aus Dank, dass Jesus ihn reich gemacht hatte. Er war nicht mehr gebunden an die Schätze dieser Erde. Da kommen manchmal Eltern zu mir und empören sich darüber, wie ihre Kinder mit ihrem Taschengeld umgehen. Sie finden es erstaunlich, dass die Kinder als ehrenamtliche Mitarbeiter in der Reichsgottesarbeit so viel Einsatz leisten für andere und dafür nicht bezahlt werden. Aber dass sie nun auch noch ihr Taschengeld zu einem erheblichen Teil in die Mitarbeit stecken, das finden sie natürlich völlig unverständlich. Und dem gesunden Menschenverstand, Geiz ist geil. Geiz ist geil, leuchtet das natürlich überhaupt nicht ein. Aber wer das Geschenk von Jesus empfangen hat, der ist zur Freigebigkeit veranlasst. Und in Jerusalem haben sie das nicht gemacht, um sich zu beweisen, wie unabhängig sie vom Besitz sind, sondern da war Not. Da litten Menschen. Da wurde Geld gebraucht für Nahrung. Und deshalb lösten sie sich von ihrem Besitz. Die Lebensgemeinschaft mit Christus, das wollen wir hier von Barnabas lernen, zeigt sich auch in der Unabhängigkeit vom Besitz. Ich weiß, das ist eine schwere Frage. Die Frage bleibt einfach stehen. Wie unabhängig bist du von deinem Geld? Wie sehr ist deine Verbindung mit Christus beeinträchtigt? Die Freiheit, die er dir geschenkt hat. Gott hat nichts dagegen, dass du Geld hast. Gott hat nichts dagegen, dass du reich bist. Danach habe ich auch nicht gefragt. Sondern deine Unabhängigkeit vom Besitz, das ist die Frage. Mich fragt einer, was soll ich denn tun mit meinem Geld? Ich sage, ja, das, was die Bibel sagt. Den Zehnten geben, 10% bereitwillig opfern. Das ist eine gute christliche Faustregel für den Umgang mit Geld. Offene Türen zu haben zu Hause oder im Auto für alle, die Not leiden, das gebietet einfach die Liebe. Und wenn Gott dir sagt, du sollst deinen Acker verkaufen und den Erlös spenden, ja, was hindert es dich, das zu tun? Gott wird schon wissen, wozu du den nicht mehr brauchst. Denk an den reichen Jüngling. Und Barnabas hat einen gelebten Glauben, er war ein Mann des Trostes. Offensichtlich nicht nur mit seinem Geld, das er durch diesen verkauften Acker hatte, sondern auch dadurch, dass er ein seelsorgerlicher Mann war, ein Mann des Trostes. Das ist der zweite Unterpunkt, Unterpunkt Römisch 1, der zweite Unterpunkt. Er war ein seelsorgerlicher Mann, er war ein Mann des Trostes. Und so einen Beinamen bekommt man nicht automatisch. Die Apostel hatten ihm diesen Beinamen verliehen. Er hieß eigentlich Josef, Josef von Zypern. Wer würde heute noch reden von Josef von Zypern? Josef von Zypern war nicht mehr ausreichend. Barnabas, der Mann des Trostes. Solche Leute sind heute gesucht. Wer tröstet? Wer tröstet wirklich noch in Krankenhäusern, wenn es an Sterben geht? Wer kann das? Und das Trost oft mehr als Medizin. Wir brauchen nicht irgendeine Coca-Cola-Theologie. Seid nett zueinander ist kein Trost. Sondern trösten, das heißt einfach für den anderen da sein, verfügbar sein, Zeit haben, eine Strecke mit ihm gemeinsam gehen. Vielleicht wird das gar nicht in Anspruch genommen, aber oft genug genügt es schon, dass der andere weiß, ich kann zu dem hingehen, der ist für mich da. Trost, Barnabas, ein Mann des Trostes. Wir brauchen solche Tröster wieder in unseren Gemeinden. Viel mehr, als man denkt. Und an einer dritten Unterstelle, drittens unter Römisch 1, hat sein gelebter Glaube deutlich gezeigt, dass er in der Gemeinschaft mit Christus geblieben ist. Er lässt sich senden. Er lässt sich senden. Er lässt sich senden von den Aposteln in Jerusalem nach Antiochien. Also Antiochien, kann ich mal ganz kurz zeigen, wo das liegt. Ne? Hier ist das Mittelmeer, hinten Taurusgebirge, Türkei und so weiter und so weiter. Und da in der Ecke, da oben, da ist Antiochien. Jeder weiß jetzt, wo Antiochien liegt. Ne? Habt ihr wieder was gelernt? Antiochien, eine aufstrebende Stadt an der Nahtstelle der Welt. Heute ist da vom Christentum nichts mehr zu sehen. Ich bin da gewesen. Das ist eine Höhle, da soll sich Petrus mal aufgehalten haben. Und in der Höhle eine nackte Glühbirne. Das ist alles, was vom Christentum übrig geblieben ist. Ich habe an meine Heimatstadt Bremen gedacht und da wurde mir Angst und Bange. Sind wir denn besser hier als die Leute damals in Antiochien? Angst und Bange. Die Gemeinde damals, das war eine aufstrebende Gemeinde. Da brach etwas auf. Da kamen Menschen zum Glauben, Heidenchristen. Und da kamen schwierige theologische Fragen mit auf. Wie ist das mit der Beschneidung der Heidenchristen? Und da schickte man Barnabas von Jerusalem nach Antiochien, um in dieser Situation rechte Wegweisung zu geben. Da haben sie ihn in sein Leben reingeredet und er hat sich das gefallen lassen. Er hätte ja auch sagen können, liebe Brüder, ich bin gerade so am Trösten, gerade hier in Jerusalem, ihr könnt mich doch jetzt nicht woanders hinschicken. Doch, sie konnten. Und er hat sich reinreden lassen, von den Brüdern senden lassen. Und je älter ich werde, desto mehr habe ich gelernt, dass es geradezu lebensnotwendig für einen Christen ist, auf die Brüder oder die Schwestern zu hören. Als ich jung war, da dachte ich, das machst du alles alleine. Aber es ist geradezu lebensnotwendig. Wem räumst du ein Mitspracherecht in deinem Leben ein? Natürlich, die letzte Entscheidung folgt immer zwischen Gott und dir. Die letzte. Aber wem erlaubst du, sich im Namen Gottes in deine Angelegenheiten mit einzumischen? Lebensnotwendig sind wir darauf angewiesen, Menschen zu haben, die uns seelsorgerlich begleiten und in unser Leben hineinreden. Mitspracherecht. Wem gibst du das? Und damit sind wir bei Römisch 2. Der zweite Punkt. Barnabas, nach dem gelebten Glauben, dem bewährten Mann, kommt jetzt sein Leben mit Weitblick. Sein Leben mit Weitblick. Der Barnabas freut sich nicht nur an der eigenen Gemeinde, so schön das sicherlich war. Er fördert nicht nur ihr Wachstum nach außen und innen, sondern er tut in Antiochien einen gewaltigen Schritt. Er holt Paulus in die Arbeit nach Antiochien. Er geht auf die Suche. Der Paulus ist noch nicht als Apostel bekannt, sondern in Tarsus, in seiner Heimatstadt, ist er in der Versenkung verschwunden und Barnabas holt ihn nach Antiochien. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes, denn Barnabas war es ja auch, der Paulus zuvor nach seiner Bekehrung aus Damaskus nach Jerusalem gebracht hatte. Und hatte den Mut und den Weitblick, diesen Mann, vor dem sich alle Christen fürchteten, weil er sie verfolgt hatte, diesen Mann in die Jerusalemer Gemeinde einzuführen. Und wir wissen, welche Wirkung davon ausging. Barnabas war ein Mann mit Weitblick, einer, der weit vorausschauen konnte, zum Segen für die Gemeinde und zum Segen für viele Gemeinden, zum Segen für die Welt. Barnabas holt den Paulus, denn auf die richtigen Mitarbeiter kommt es an. Der richtige Mann an der richtigen Stelle, die richtige Frau an der richtigen Stelle. Was soll der Paulus noch länger in Tarsus? Vielleicht wäre er Weltmeister im Zeltmachen geworden, aber niemals der Heidenapostel. Für Paulus war es sicherlich wichtig, dass er nicht gleich nach seiner Bekehrung ein großes Tier in der Gemeinde Jesu geworden ist. Das wäre ihm nicht gut bekommen. Zu viel Ehre, das ist schädlich und daran ist schon so manche junge Glaubenspflanze erstickt. Das gilt übrigens auch für Pastoren, die zum Glauben kommen. So etwas gibt es ja tatsächlich. Aber wenn die zum Glauben kommen, dann müssten sie eigentlich noch einmal neu studieren müsste. Barnabas holt den Paulus und da sind die beiden in Antiochien und von dort wird die erste Missionsreise organisiert. Weitblick, nicht stehen bleiben, wo du bist. Aber der Blick geht nicht nur auf uns, nicht nur auf Deutschland, sondern in die ganze Kirche Jesu Christi, in Ost und West, in Nord und Süd. wo dann einer als Christ lebt und arbeitet, das soll sich nicht nach unserem eigenen Willen entscheiden, sondern danach, wohin der Herr uns ruft. Und da ruft er dann ganz konkret, entweder geht hin zu den Heiden in Bremen oder geht nach Timbuktu in den Busch. Zu den Heiden in Bremen, davon haben wir ja wohl mehr als genug. Schlagt mich nicht mit den Zahlen, ich bin immer etwas ungenau. Bremen hat, glaube ich, jetzt 160.000 Einwohner. Von den 160.000, das sind auf ganz Bremen gemünzt 560.000. Ganz falsch nochmal. Bremen hat 560.000 Einwohner und von den 560.000 Einwohnern sind 160.000 evangelisch in der Kirche. Und der Rest ist was? Ich weiß noch nicht mal, ob sie alles Heiden sind. Keine Ahnung. Ich sehe nur die Zahlen und wie sie auseinanderdriften. Das ist eine Katastrophe. Schwierig, schwierig, was auch auf die Kirche zukommt. So, und wenn jetzt Jesus uns sagt, geht hin in alle Welt, Matthäus 28, dann kann alle Welt hier beginnen, aber auch am Ende der Erde sein. Ob nach Timbuktu oder nach Bremen, es ist völlig egal. Für beides brauchst du einen klaren Ruf unseres Herrn, einen klaren Ruf. Frage ist ganz einfach, lässt du dich so rufen? Paulus und Barnabas haben lange zusammen missioniert. Markus diente ihnen, heißt es. Aber als es dann ernst wurde mit dem Dienst, da verkrümelte er sich auf eine sehr unfeine, aber sehr wirksame Art und Weise. Markus, der, von dem dann später das Markus-Evangelium stammt. Bei einer weiteren Missionsreise will er dann wieder mit Paulus und Barnabas mit. Barnabas sagt ja, Paulus sagt nein. Mit dem Erfolg, sie geraten, heißt es in der Bibel, hart aneinander. Ja, was soll man davon sagen? Statt eines Missionsteams haben sie jetzt zwei Missionsteams. So kann es gehen im Reich Gottes. Man rasselt zusammen, das bringt einen vielleicht räumlich auseinander, räumlich, aber nicht innerlich. Denn bei Jesus bleibt man eins. Und es gibt auch bei Christen natürlich nicht immer nur Übereinstimmung. Nicht, natürlich nicht. Es gibt auch getrennte Wege. Und trotzdem, hoffe ich jedenfalls, meint man immer ein und denselben Herrn. Ein Leben für die Gemeinde. Das ist der dritte Punkt, der letzte Punkt. Ein Leben für die Gemeinde. Und das ist sehr eindrucksvoll, wenn es hier so kurz und bündig heißt, Paulus und Barnabas blieben ein Jahr in der Gemeinde zu Antiochien. Das war eine tolle Sache. Zwei Evangelisten, ein ganzes Jahr für eine Gemeinde. Und die Wirkung, die Gemeinde in Antiochien wird die erste Gemeinde, die den Namen Jesus Christus als Emblem über ihre Tätigkeit geschrieben hat. Und hier wurde Jesus Nachfolger zum ersten Mal Christen genannt. Christen, ja, zum ersten Mal. Große Wirkung ging von hier aus. Viele kamen zum Glauben und die Lehre in der Gemeinde war großgeschrieben. Und nun staunen wir und sagen, wenn wir uns so eine biblische Figur angucken, Barnabas, das muss ein toller Mann gewesen sein. Und freuen uns, was unser Herr doch alles für Typen in seiner Kirche hat, für tolle Typen. Und trotzdem gucken wir nicht nur durchs Schlüsselloch der Geschichte, sondern wir selbst sind gefragt, ein Leben für die Gemeinde. Vielleicht bist du zum Glauben gekommen, vor einiger Zeit, und wunderst dich jetzt, wie viel Zeit du in der Gemeinde verbringst. Gottesdienst, Chor, Bibelstunde und, was weiß ich. Ich finde das alles in Ordnung. Ich finde es auch ganz positiv. Ein sehr positives Zeichen für deinen Glauben, wie auch für die Gemeinde. Ich finde es auch ganz richtig, wenn dafür die eine oder andere Aktivität oder Vergnügung im Freundesbereich nicht mehr stattfindet. Und wenn der Kegelverein umsonst hinter dir herschreit. Richtig. Warum? Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Niemand auf dieser Erde bekehrt sich zu Christus und bleibt im Glauben, wenn er sich nicht auch zur Gemeinde bekehrt. Erste Bekehrung Christus, zweite Bekehrung Gemeinde. Es gibt keine Bekehrung zu Christus ohne die Bekehrung zur Gemeinde. Und dies ja meistens sehr konkret. Manchmal sucht man eine Idealgemeinde. Die gibt es nicht. Und die wäre spätestens in dem Augenblick kaputt, wenn du dort eintrittst oder ich dort eintreten würde. So, sondern eine sehr konkrete und manchmal auch unbequeme Bruderschaft oder Schwesterschaft wird uns durch die Gemeinde vor Ort gegeben. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Gott seine Kirche und auch konkret jede Gemeinde einzeln mit all den Gaben ausrüstet, die eine Gemeinde braucht. Und wenn irgendwo Menschen fehlen in der Mitarbeit als ehrenamtliche oder hauptamtliche Mitarbeiter, dann liegt das lediglich daran, dass Einzelne nicht hören wollen, wo Gott sie gebrauchen will. Manchmal stehen auch andere im Weg, manchmal stehen auch Pastoren im Weg oder andere hauptamtliche Mitarbeiter und lassen sie nicht zum Zuge kommen, da wo er oder sie seine Gaben hat. Manchmal stehen andere im Weg, aber von Gott her ist die Sache klar. Ein Leib, der alle Glieder hat, die notwendig sind zum Leben, zusammengefügt, unlösbar miteinander verbunden. Wir sind aufeinander angewiesen. Christen sind keine Solisten. Glaube ist Privatsache? So ein Quatsch. Privatsache, privare, das lateinische Wort heißt, ich raube, ich raube. Das heißt, ich beraube die anderen meiner Mitarbeit. Und ich beraube mich der anderen. Das also ist Privatsache. Raub, Diebstahl an der Gemeinde von Jesus. Und wenn man dann zusammen ist, wenn man eins ist im Herrn, möchte ich das gerade noch einmal klar machen. Das heißt nicht unbedingt, dass man in allem eine Meinung haben muss. Eines Sinnes sein ist etwas viel, viel Größeres und Besseres als einer Meinung sein. Eines Sinnes sein sollen wir in der Liebe zu Christus und in der Liebe zum Nächsten. Aber das heißt nicht unbedingt, dass in allen Fragen dieser Welt und dieses Lebens, manchmal auch des Glaubens, eins sind, einer Meinung sind. Das ist schön, wenn das so ist. Aber nicht notwendig. Und wie viel überflüssige Not entsteht da, wo die eine Meinung im Mittelpunkt steht? Uniformität, wie die Haare zu tragen sind, sofern man noch welche hat. Welche Musik zu hören ist. Was man essen, trinken, rauchen darf. Ist ja alles wieder topmodern, ne? Essen, trinken, rauchen. Ob Frauen Röcke oder Hosen tragen müssen. Ob Kopftücher beim Beten notwendig sind. Welche Partei man nun zu wählen hat oder ob man Pippi Langstrumpf lesen darf. Da hat mir auch einer gesagt, Pippi Langstrumpf darf ich nicht lesen als Christ. Eines Sinnes sein lässt uns das Lebensrecht. Einer Meinung sein zu müssen, das ist tödlich für die Gemeinschaft. Deshalb eines Sinnes sein in der Liebe zu Christus, dem einen Herrn, der uns verbindet und in der Liebe zum Nächsten. Und nun, damit komme ich zum Schluss, schwingt auch im Lebensbild des Barnabas unterschwellig immer die Liebe zu den anderen mit. Die Liebe zu der Gemeinde Jesu. Und deshalb sagt Jesus, daran soll jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt untereinander. Ja, uns selbst kommt das nicht immer so vor, als würde das alles so klappen. Aber ich möchte euch ein Beispiel zeigen, erzählen, das uns die Augen vielleicht dafür öffnet, was da passiert, wenn Menschen im Namen von Jesus zusammenkommen, dass auch viel mehr geschieht, als sie uns das selbst träumen lassen. In meiner alten Gemeinde hatten wir sonntagsabends immer Jugendabend und da saßen immer so 60 bis 80 junge Jungs und Mädchen, 14 bis 18, zusammen Meeting nannten wir das Ganze und irgendwann ist uns ein Meeting so total in die Hose gegangen. Das war sowas von fürchterlich Und ich habe nur gequält in die Runde geguckt und gedacht, hoffentlich ist bald vorbei. Und dann gucke ich da durch die Reihen und sehe noch eine ganze Reihe junger Mädchen, die zum ersten Mal da waren, die waren noch nie da. Und dachte, du meine Güte, was soll das werden? Was haben die für einen Eindruck? Und nach dem Meeting kommt eins dieser Mädchen, die zum ersten Mal da waren, zu mir und sagt, toll. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Toll. Eine ganz andere Atmosphäre, als ich das jemals kennengelernt habe. Mir blieb der Mund offen stehen und staunte Bauklötze, dass so etwas möglich ist. Und da kam ein bisschen mit davon durch, dass da, wo wir uns im Namen von Jesus versammeln, in jedem Fall etwas geschieht. Und dass da, wo wir uns gemeinsam ausrichten, auf Jesus Christus, da wird etwas spürbar und greifbar. Es regiert ein anderer Geist und schenkt eine andere Atmosphäre, eines Sinnes sein. Und ich wünschte mir, dass diese Liebe uns viel mehr prägt. Und ich wünschte mir, dass man auch von dir und von mir sagen kann, ein trefflicher Mann, ein echter Barnabas, jung oder alt, ein Mann des Trostes, der seinen Glauben an Jesus Christus lebt. Ja, Herr, mach uns zu solch bewährten Menschen wie Barnabas. Amen.